Ja, diese französische Suite, ein recht bewegtes Stück, Dankeschön. Und das von dem Großmeister Johann Sebastian Bach stammt, denke ich, ist auch eine gute geistliche Einstimmung auf unseren Gottesdienst damit verbunden. Die Frage, die uns heute Morgen beschäftigen wird, lautet also, ihr habt es gesehen, kann der Glaube krank machen? Oder als Aussage formuliert, wenn der Glaube krank macht, dann könnte man sagen. Dieses Thema birgt viel Zündstoff in sich, nicht zuletzt deshalb, weil es natürlich auch grob missverstanden werden kann. Ich werde euch heute vielleicht etwas fordern, nehmt mir das nicht übel, aber das Thema erfordert, dass wir doch etwas in die Details gehen. Anlass für diese Predigt gab mir der Kurzbericht von einer Studie, den ich vor gut einer Woche im Internet gezeigt bekommen habe. Eine Studie, die vor einiger Zeit schon an der Zürcher Uni wie auch an der Ruhr-Universität Bochum erarbeitet worden ist. Man hatte zum Beispiel 328 schweizerische Kirchgänger befragt. Alle hatten in den letzten 4 Jahren ein belastendes oder mehrere belastende Erlebnisse zu verarbeiten. Etwa schwere Krankheit, ein Trauma oder auch Trauerfälle. Man glaubte herausgefunden zu haben, dass Religiosität gesundheitsgefährdend sein könne, dass der Glaube das Wohlbefinden reduzieren und psychische Störungen, Depressionen und Krankheit, Ängste verstärken könne. Und allein dieser Satz hat mich irgendwie innerlich herausgefordert. Die Forscher waren davon ausgegangen, dass Menschen mit starkem Glauben seltener unter Angst und Depressionen leiden würden. Doch das war nicht der Fall. Bernd Krämer, Oberarzt an der Psychiatrischen Poliklinik der Universität Zürich, einer der Autoren der vorliegenden Studie, sagte, es hat uns sehr überrascht, dass Religiosität nicht in Verbindung mit weniger Depressionen und Angst bei den Betroffenen in Verbindung gebracht werden konnte. Man stellte also fest in dieser Studie, dass das Gottesbild der Gläubigen entscheidend dafür sei, ob der Glaube Heil oder Unheil bringe. Sehen Sie Gott positiv als gütigen, vergebenden Vater, der Ihnen in schweren Zeiten zur Seite steht, dann hilft das, in der Belastung einen Sinn zu finden, gibt Bernd Krämer zu. Wer aber ein negatives Gottesbild hat und Gott als Rächer sieht, der den Menschen für seine Sünden straft, der tut sich schwer, mit Belastungen umzugehen. Diese Studie ist nur eine unter vielen, die das Thema der Religiosität und ihre Auswirkungen untersuchen. Aber es scheint mir lohnend, ein wenig heute Morgen darauf einzugehen. Zunächst müssen wir uns hier fragen, was denn diese Studie mit Glauben meint und wie wir selbst Glauben verstehen, ob da Differenzen sind. Die Studie geht im Wesentlichen von einer Gleichsetzung von Religion mit Glauben aus. Der aus dem Lateinischen kommende Begriff Religion im Sinne von Verbindung oder Rückbindung bezeichnet in christlicher Sicht das Verhältnis des Menschen zu Gott und die Gottesverehrung schlechthin. Folglich beschäftigt sich die Studie wesentlich mit dem Gottesverständnis der Gläubigen, sieht also Religiosität eher von der Erkenntnis Gottes als von der Erfahrung Gottes und Erfahrung mit Gott her. Glaube im biblischen Sinne aber ist viel mehr als Gottes Erkenntnis. Zweifellos ist für unseren Glauben die wahrheitsgemäße, weil biblische Erkenntnis der Allmacht und überhaupt des Wesens unseres Gottes wichtig. Aber wir können nicht dabei stehen bleiben. Der Glaube erschöpft sich nicht darin, er hat noch weitere Dimensionen. Was ist also Glaube, wenn er mehr sein soll als ein Credo, als ein Bekenntnis zur Existenz Gottes? Wir haben, ihr erinnert euch vielleicht noch daran, na doch, das müsst ihr, einleitend das Lied gesungen, Glaube einfach jeden Tag. Haben wir uns etwas dabei gedacht? Oder haben wir das nur so gewohnheitsmäßig, ein sehr bekanntes Lied von dem bekannten methodistischen Prediger und Liedtexter Ernst Gebhardt verfasst, haben wir das nur gewohnheitsgemäß gesungen? Täglich einfach glauben, und zwar, auch wenn es stürmt, wenn sich Dunkel vor einem auftürmt, wenn es durch das Schattental geht, wenn es wieder die Natur sogar geht und Nöte entstehen. Glauben einfach. Nun, das ist alles andere als einfach. Das ist eine immer neue Herausforderung für Leib, Seele und Geist. Und nicht nur ein erkenntnismäßiges Bejahen der Existenz und Macht Gottes. Glaube nicht im landläufigen, sondern im biblischen Sinne. Glaube in seiner Tiefe ist wahrhaft, wie Paulus es einmal ausgedrückt hat, nicht jedermanns Ding. Und Johannes sagt, dass wer glauben will, von Gott geboren sein muss, also grundsätzlich bekehrt sein muss, damit Glaube überhaupt wirksam werden kann in einem Menschen. Und dieser Johannes, der stimmt dann zum Ende seines ersten Briefes in den Jubelruf ein: Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Das ist auch gleichzeitig der Text, den ich der Predigt vorangestellt habe. Von dieser tiefen, erfahrbaren Wirklichkeit des Glaubens, wie wir ihn verstehen, kann bei dieser Studie nicht ausgegangen werden. Wenn in ihr davon gesagt ist, dass ein negatives Gottesbild zu seelischen Störungen führt und damit krankmachend ist, dann wird im Wesentlichen eben nur die erkenntnismäßige Schiene befahren. Erkenntnis, möchte ich sagen, ist gewissermaßen die Eingangstür zur Erfahrung der Gottesnähe, die das Vertrauen und den Glauben zu Christus und Gott mit sich bringt. Aber diese Tür, die Erkenntnis, ist wichtig, sehr wichtig. Denn vom rechten, das heißt biblischen Verständnis, auch biblischen Verständnis Gottes, hängt die positive Wirkung von Glauben und Gottvertrauen ab. Wir lesen nach Hoffnung für alle in Hebräer 11, Vers 6, Freude kann Gott nur an jemanden haben, der ihm fest vertraut. Das ist klar. Und dann heißt es weiter, ohne Glaube ist dieses feste Vertrauen nicht möglich. Wer nämlich zu Gott kommen will, muss darauf vertrauen, dass es ihn gibt und dass er alle belohnen wird, die ihn suchen und nach seinem Willen fragen. Gottes Erkenntnis also auf dem Prüfstand. Halten wir noch einmal fest, wer zu Gott kommen will, so heißt es da, wer also das Vertrauen mit ihm wagen will, muss erstens glauben, das ist die Grundvoraussetzung, dass er da ist, dass er existiert. Er muss zweitens wissen, dass er in das Leben der Menschen eingreifen kann, also belohnt oder bestraft. Wer zu Gott kommen will, muss ihn auch wirklich suchen wollen, das heißt eine gute Beziehung zu ihm aufbauen wollen und damit viertens auch nach seinem Willen fragen, um ihn natürlich mit seiner Hilfe wiederum zu erfüllen. Das sind die vier Elemente einer Glaubens- und bibelorientierten Gottsuche. Glauben, dass Gott existiert, glauben, dass Gott eingreift, die Bewusstsein, dass ich ihn suchen soll und darf und muss, eine Beziehung aufbauen darf also und dass ich nach seinem Willen viertens frage. Wichtig ist dabei die Frage, welchen Gott habe ich, zu Beginn meines christlichen Glaubens als Erwachsener oder aber schon als Kind kennengelernt. Welche Bilder, welche Eindrücke von Gott prägen heute mein Denken, mein Verhalten, mein Leben also heute? Trägt Gott mich oder bedroht er mich? Viele stellen sich diese und ähnliche Fragen erst an kritischen Wendepunkten ihres Lebens. Denn die Bedeutung des Glaubens, der auch wesentlich von meiner Gotteserkenntnis abhängt, tritt in Krisenzeiten natürlich hervor. Wenn das Leben in eine Sackgasse geraten ist, dann zeigt es sich sehr bald, ob Gottes Dasein von mir nur für wahr gehalten wird oder ob sich eine lebendige Beziehung, eine Vertrauensbasis entwickelt hat. Die Gefahr besteht, dass Menschen unter Belastung und Schuld resignieren, weil sie meinen, dass die Lasten, die sie zu schleppen haben, nur die gerechte Strafe für begangene Übertritte und Sünden sind. Und in solchem Fall kann man dann schon Angst bekommen, wenn man meint, ständig fragen zu müssen, ob man der Gnade teilhaftig ist oder nicht. Wer denkt, Gott sei nur auf Vergeltung aus und kontrolliere alles, rechne ihm ständig also die Schuld zu und lasse ihn so nicht richtig zu Atem kommen. Nun, wer so von einem Gott denkt, der wird sich irgendwann von diesem Gott auch trennen wollen. Solch ein Gottesbild, das aber durchaus nicht biblisch ist, so viel müssen wir hier sagen, das entspringt sehr häufig einer rigoros, religiös oder pietistisch erlebten Kindheit. Krank machen solche religiösen Zwangsvorstellungen also dort, wo sich das Bild des strafenden Gottes bereits in den ersten Lebensjahren eingeprägt hat. Gerade introvertierte und schüchterne Kinder lassen sich dank allzu autoritärer Erziehung von einem richtenden und despotisch auftretenden Gott stark beeindrucken. Da hilft es ja noch nichts, wenn er immer wieder vom lieben Gott redet. Wenn dieser liebe Gott traurig oder böse ist und mich zur Rechenschaft zieht für das, was ich verbockt habe, ich weiß nicht, ob ich dann ein echtes Vertrauen auch als junger Mensch zu ihm entwickeln kann. Der barmherzige und der vergeltende Gott. Über diese Frage müssen wir nun weiter nachdenken. Das sind zwei Kehrseiten einer Medaille. Die 60-jährige Barbara litt jahrelang an Magengeschwüren und hatte zeitweise Lähmungserscheinungen. Sie musste Operationen über sich ergehen lassen und verbrachte auch einige Zeit in den Nervenkliniken. Der Grund war, sie war davon überzeugt wohl, dass Gott die Liebe ist. Dann kann es aber nicht sein, dass ich Angst haben muss vor einem strafenden Gott. Und in diesem Konflikt habe ich mich lange befunden. Ich hatte niemanden, mit dem ich hätte sprechen können. Da wurde ich krank, so sagt sie. Tobias suchte als 18-Jähriger Beratung, leider erfolglos. Ich fragte mich damals einfach, was ist denn, wenn die Pfarrer und Lehrer doch recht haben, die mir gesagt haben, dass Gott einmal kommen wird, um alle Menschen zu richten und dann die Schafe von den Böcken scheiden wird. Was ist dann, wenn ich verworfen bin, nicht zu den Böcken gehöre, weil ich vielleicht nicht ganz so gelebt habe, wie ich sollte? Nun, diese Aussagen der Lehrer und der Pastoren sind wohl richtig, aber sie müssen ausgelegt werden. Jesus sagt hierzu, Gott hat die Menschen, also sein Vater, könnten wir auch sagen, mein Vater hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn, mich also, für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist eine gewaltige Verheißung, das ist eine wahrscheinlich die wichtigste Botschaft der Heiligen Schrift, der nichts anderes gleichkommt. Hier wird die einzigartige Liebe des lieben Gottes, den ich jetzt hier mal in Anführungsstriche setze, verkündet. Sie gipfelt daran, dass er, Gott, für jeden von uns, ob Glaubender oder Zweifler, seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat, damit wir der Verlorenheit entgehen mögen. Ja, es wird in dieser wunderschönen Botschaft tatsächlich auch vom Verlorengehen gesprochen. Es ist und bleibt Tatsache, dass wir auf dieser Welt so lange verloren sind, bis wir Gott wirklich suchen und seinen Sohn herzlich bei uns, in uns aufnehmen. Viele haben dennoch große Probleme mit dem richtenden Gott, der wie ein drohender Schatten über ihrem Dasein steht. Und auf diesem Nährboden von Angst gedeihen dann falsche Schuldgefühle besonders gut. Und je mehr sich einer dann bemüht, Gott zu gefallen, erlebt er umso stärker sein wiederholtes Versagen. Und dann kommen die Zweifel. Zwar glaubt man noch und bekennt vielleicht auch, dass Gott Schuld vergibt, aber ist er nicht letzten Endes doch darauf aus, jedem Einzelnen die gerechte Strafe zu verpassen? Nein, und abermals nein, kann man dazu von der Heiligen Schrift her sagen. Von den vielen Texten, die Gott als liebevollen und nicht nachtragenden Gott bezeugen, möchte ich hier nur neben Johannes 3, Vers 16 den Nachfolgetext noch zitieren. Da sagt Jesus weiter: Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie vor dem Verderben zu retten. Kann Gottes Wesen uns denn noch deutlicher kundgetan werden? Da ist aber auch noch ein weiterer Folgesatz. Ja, wer an ihn, Jesus, glaubt, so sagt Jesus dann weiter, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an den Sohn Gottes glaubt, über den ist wegen seines Unglaubens das Urteil schon gesprochen. Es gibt also ein abschließendes Urteil bzw. Gericht. Aber Jesus macht auch klar, und er ist uns der Garant dafür, weil er auferstanden ist von den Toten. Jesus macht uns ganz klar, die sich Gott anvertrauen, haben dieses Gericht nicht zu befürchten. Warum nicht? Weil der Gott, der in tiefer Liebe zu uns seinen Sohn für uns hat leiden und sterben lassen, selbst auch der Richter ist. Jesus sagt hierzu: Der Tag wird kommen, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Gottessohnes hören. Dann werden alle Menschen auferstehen, die Gutes getan haben, werden ewig leben, die wir Böses getan haben, werden verurteilt. Hier taucht etwas auf, was dann bei Paulus in Römer 11 die Güte und der Ernst Gottes genannt werden. Also doch Unsicherheit und Angst vor einem unberechenbaren Gott, der sich vielleicht mal auf die eine, mal auf die andere Seite stellt. Nein, wir brauchen keine Angst zu haben. Jesus sagt im gleichen Augenzug, dass wohl um der Gerechtigkeit willen Gericht gehalten werden muss. Aber wer mein Wort hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, wer also an Gott, den Vater, glaubt, der wird ewig leben. Ihn wird das Todesurteil, dieses abschließende Urteil Gottes, nicht treffen, denn er hat die Grenze vom Tod zum Leben überschritten. Also, um es noch einmal zu sagen, kein Auflisten von Sünden also, sondern Angebot der Vergebung und des Lebens für jeden, wirklich jeden, der das haben will. Lassen wir uns also daran bestätigen, dass Gott jedenfalls ganz anders ist, als er so von vielen dargestellt und geglaubt wird. Auch für den ermahnenden und strafen müssenden Gott gilt letztlich das Wort aus Jakobus 2, Vers 13, dass seine Gottesgerechtigkeit über das Gericht triumphiert, dass seine Barmherzigkeit auch über seiner Gerechtigkeit steht. Das ist schwer zu fassen für uns, weil wir da zwei ganz verschiedene Begriffe sehen, aber es ist so. Und Paulus sagt, wo sich die ganze Macht der Sünde zeigte, da erwies sich auch Gottes Barmherzigkeit in ihrer ganzen Größe. Jeder also, der wegen seiner Verfehlungen befürchtet, von Gott verstoßen werden zu müssen, darf sich vertrauensvoll an ihn wenden und Vergebung seiner Schuld erhoffen. Das sollte auch das Gottesbild eines solchen Menschen nachhaltig prägen. Oftmals, und jetzt komme ich zum problematischen Bibelverständnis zum Schluss, oftmals sorgen Bibelstellen, die aus dem Zusammenhang gerissen werden, für unnötige Ängste und Zwänge. Da wird von einem strafenden Gott gesprochen, der wohl richten muss, aber es wird vergessen zu sagen, dass dieser Gott gnädig, barmherzig und von großer Güte ist. Also auch hier eigentlich das Unvereinbare nebeneinander gestellt wird. Eine andere Unvereinbarkeit auf den ersten Blick gibt es zum Beispiel in Philipper 2, Vers 13. Das ist ja klassisch, dieses Argument. Da heißt es in Philipper 2, Vers 13, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Ein schroffes Wort Luthers, das sensible Menschen Angst bereiten mag, wenn sie doch nur weiterlesen wollten. Dann heißt es weiter, auch von Luther übersetzt, denn Gott ist's, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Merken wir was? Dieser Gott, der erwartet von uns, dass wir das Vertrauen, was er uns in seinem Sohn, in der Hingabe seines Sohnes geschenkt hat, dass wir dieses Vertrauen erwidern mögen. Das darf er auch von uns erwarten, Liebe, Gegenliebe für empfangene Liebe. Aber es ist so, dass Gott nichts Böses mit uns im Schild führt, sondern dass er retten will, wo Rettung in irgendeiner Weise bei uns möglich ist. Bei diesem Text heißt das im Klartext, wenn wir Befreiung von Schuld nur über eigene Leistung mit Furcht und Zittern erlangen wollen, dann enden wir auch bei Furcht und Zittern. Erst wenn wir uns klar machen, dass Gott ja in uns wohnen, durch den Heiligen Geist in uns wohnen und sein Handeln in seinem Sinne mitbestimmen und zum Guten beeinflussen möchte, dann erkennen wir vielleicht, was gemeint ist. Gott bietet uns an, dass wir uns seinen segnenden und gestaltenden Händen überlassen dürfen, das bedeutet, selig, beziehungsweise klarer noch, gerettet zu sein. So manche, ich setze das jetzt auch wieder in Anführungsstriche, so manche Heilsapostel drängen ihre Gemeinden, die Bibel nur in jedem Fall, nur wörtlich zu nehmen. Ich betone hier das nur. Denn natürlich wollen wir den Wortlaut der Bibel ernst nehmen und auch Dinge, die von Gott unmittelbar offenbart sind, auch wörtlich nehmen. Aber man kann sich gerade, wenn es um das Alte Testament geht, an bestimmten wörtlichen Zitaten unnötig zerreiben, wo es doch auf den Sinnzusammenhang ankommt. Da mag jemand fordern, dass noch heute das israelitische Herbstfest in Laubhütten gefeiert werden sollen und auch andere Festtage zu halten sind, die zum alttestamentlichen Festkatalog gehören, die aber samt und sonders auf Christus und sein Opfer hinweisen und aus dem Blickwinkel, dass mit Christus das Wahre auf diese Welt gekommen ist, nicht mehr zu halten sind, jedenfalls nicht mehr gültig zu halten sind. Was zweifellos hier nicht, das möchte ich hier einschieben, den wöchentlichen Sabbat betrifft. Andere suchen Schriftstellen, etwa um die Würde der Frauen bewusst herabzusetzen. Gut, dass etwa Eva an der ganzen Misere des in der Bibel berichteten Sündenfalls schuld sei. Und dafür sollte sie büßen. Und nicht nur sie, sondern mit ihr auch alle anderen Frauen. Ihre Strafe besteht im Kinderkriegen mit Schmerzen und dass sie die Herrschaft ihres Mannes über sich erdulden müssten. Denn das, aus einem Wort, das Gott ja zu den ersten Menschen gesprochen hat, wenn jemand daraus, aus diesem Wort, das Recht zur totalen Unterdrückung der Frau ableitet, dann wird damit die Liebe Gottes, die es zum Beispiel auch in der Ehe zeigen soll, mit Füßen getreten. Hier muss immer die Gesamtheit der biblischen Aussagen und auch ihre jeweilige Zeitbedingtheit berücksichtigt werden, um Frustrationen zu vermeiden. Ich komme zum Schluss, meine Lieben. Wir sehen, es ist gefährlich und krankmachend, ja unverantwortlich, die Bibel buchstabengetreu nach eigenem Gutdünken auszulegen und unkritisch ins Leben zu integrieren. Der evangelische Theologe Heinz Sand hat einmal dazu gesagt, es ist ein Unterschied, die Bibel wortwörtlich zu nehmen oder beim Wort zu nehmen. Man möchte mit Jesus hier sagen, das eine sollte man tun und das andere nicht lassen. Leider verhindert das krampfhafte Festhalten an Bibelstellen, die aus dem Zusammenhang gerissen sind, und das unbedingte Suchen nach bis ins Einzelne gehende und damit letztlich erstickenden religiösen Vorschriften, das verhindert einen lebendigen, gottgewollten Glauben. Auf solchen Glauben aber kommt es an, denn er ist es, der uns durch die Gnade Jesu Christi Rettung schenkt. Wir sind der Frage nachgegangen, ob der Glaube krank mache. Er kann unter den geschilderten Umständen und falsch verstanden tatsächlich krank machen. Und wir könnten noch viel zu diesem Thema sagen. Aber es müsste uns doch bewusst geworden sein, dass ein unverstellter Glaube an Gott und eine biblische Erkenntnis darüber nicht krankmachend, sondern im Gegenteil heilsbringend ist. So können wir einstimmen in die Johannesbotschaft, die wir schon gehört haben und die über dieser Predigt stehen soll, nämlich: unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Zum Glaubensleben gehört es sicher auch, einmal Ängste und Depressionen durchzustehen. Christen sind, ganz im Gegenteil zur landläufigen Meinung, nicht davon verschont. Aber sie haben über ihren vertrauensvollen Umgang mit ihrem Gott und mit Jesus Christus alle Möglichkeiten, die sie umgebenden und die ihnen innewohnenden und vielleicht auch sie bedrängenden Nöte der Welt dank ihres Herrn Jesus Christus im Glauben und im Vertrauen zu Gott zu überwinden. Ich wünsche uns allen diese Erfahrung, dass wir sie ganz bewusst machen, wie Gott uns hier immer wieder neu, wenn wir an ihn glauben, weiterhilft. Das ist ein großer Segen, den wir dann erfahren.